Ja, ihr Lieben, es war jetzt ein ganz schön abrupter Übergang ohne Lied, aber ist nicht so schlimm. Ich bin ja immer ganz schön nervös, wenn ich so eine Predigt vorzubereiten habe. Alleine schon bei der Vorbereitung schlägt mein Herz höher, wenn ich dran denke, oh, an dem und dem Sonntag ist das dran. Und besonders die Frage, welcher Text, welcher Vers jetzt dran ist, bewegt mich immer ziemlich lange. Ich habe es letzte Woche dem Veit gesagt, ich wusste letzten Sonntag noch nicht, welchen Text ich nehme. Und danke an alle, die das beruflich machen, stellvertretend jetzt hier der Veit. Ich finde das schon eine ganz schöne Herausforderung. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich das nur nebenbei mache und mir auch ein ganzes Stück die Routine fehlt. Ich las vor kurzem in der Zeitschrift der Evangelischen Allianz einen Artikel über die Wichtigkeit, über gehaltvolle und ernsthafte und bibelzentrierte Predigt. Und der Autor begann damit, all die Anforderungen aufzuzählen und Erwartungen. Eine Predigt soll erbaulich sein, eine Predigt soll nicht zu schwer sein, also gut verständlich, nicht langweilig, aber bitte auch nicht zu provokant oder sogar politisch. Also als Prediger kann man eigentlich nur verlieren. Und dann dachte ich mir so, das sind ja tolle Aussichten, dann kann ich einfach loslegen, denn ich habe ja sowieso nichts zu verlieren. Und damit müsst ihr jetzt leben, dass ich euch auch einen Text mitgebracht habe, der auch was mit Verlieren zu tun hat. Heute mal ganz altmodisch, ohne PowerPoint. Ihr habt auf den Tischen Zettel und ich habe schon ganz viele gesehen, die schon umgedreht haben, ist auch völlig in Ordnung. Aus dem Johannesevangelium habe ich euch mitgebracht, aus dem 12. Kapitel. Der Andreas hat schon einen Vers heute vorgelesen. Nach dem Einzug Jesu in Jerusalem und vor dem letzten Abendmahl spricht Jesus öffentlich. Das Passafest steht bevor und Jerusalem, die Hauptstadt, ist voller Menschen. Und es sind auch viele gekommen, die nicht aus dem Volk Israel stammen. Viele, die dieses Fest in Jerusalem erleben wollen. Und ich habe den Text natürlich dahingelegt, damit ihr ihn mitlesen könnt. Ich lese ab Vers 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Lieber Vater im Himmel, segne an uns, dies dein Wort und schließe es uns auf. Amen. Der Text dieser paar Verse stehen in einem viel, viel größeren Zusammenhang. Und es macht wirklich Sinn, das im Kontext zu lesen. Das würde aber den heutigen Sonntag sprengen. Ich finde, da ist genügend Stoff drin für eine ganze Predigtreihe. Vielleicht kann das mal eine Anregung sein. Es wollen Griechen Jesus kennenlernen. Deshalb steht im Vers 23, Jesus antwortete. Die Jünger bringen die Kunde, da sind Fremde, nicht Israeliten, und die wollen zu dir. Ob das Gläubige waren, die wirklich auf der Suche waren, die den Messias kennenlernen wollten, oder ob es Touristen waren, die auf der Suche nach einer Sensation waren, nach dem berühmten Prediger Jesus, das steht hier nicht. Und Jesus spricht jetzt auch nicht direkt zu diesen Griechen, sondern zu allen, die da in Hörweite sind. Er antwortet, aber er schickt die Griechen auch nicht weg. Er sagt nicht, nein, ihr gehört nicht zum Volk Israel, ihr müsst wieder gehen. Was ich zu sagen habe, geht euch nichts an. Nein, er spricht, dass jetzt die Stunde gekommen ist, dass er verherrlicht werden soll. Diesen Begriff Sohn des Menschen, der war bekannt für die Bezeichnung für den Messias. Jeder, der irgendwie im Judentum unterwegs war, kannte diese Bezeichnung aus dem Alten Testament. Und Jesus, das wissen wir, spricht häufig davon, wenn er von sich selbst spricht. Es geht um ihn. Er soll verherrlicht werden. Nun, dieses Wort verherrlicht, das hat mir ganz schön zu denken gegeben. Und ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, was verherrlicht für euch bedeutet. Darüber werden wir noch nachdenken. Und dann kommt der Vers, den der Andreas heute schon gelesen hat, das Weizenkorn. Und der Vers 24 beginnt mit wahrlich, wahrlich. In anderen Übersetzungen steht, und so steht es auch im Griechischen, Amen, Amen. Und immer wenn Jesus dieses Wort wiederholt, dann kommt was Wichtiges. Das Weizenkorn ist ein Bild, so wie immer. Das kennen wir von Jesus. Er spricht im Bild. Und das ist ein sehr bekanntes Bild. Vielleicht auch für uns, wenn wir im Garten jetzt wieder anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was wollen wir säen, was wollen wir pflanzen. Dass Menschen nicht wissen, wo beim Bäcker das Essen herkommt, das ist ein sehr modernes Phänomen. Damals war die Agrarwirtschaft viel näher an den Menschen dran. Und das Samenkorn hat ja viele Eigenschaften. Ich habe hier mal so ein Gläschen mitgebracht. Hier sind ganz, ganz viele Körnchen drin. Und die sind ziemlich klein. Wenn sie eingepflanzt werden, dann sind sie weg. Das kann eine Weile dauern bei der Größe. Ist doch gut, dass es alle anderen hören. Das sind so Sachen, die kann man nicht einplanen. Herrlich. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst wird es keine Frucht geben. Das ist uns klar. Die Saat hört auf zu existieren als Korn, wenn sie in die Erde fällt. Und dann keimt und eine Pflanze daraus kommt. Aber es geht ja nicht um dieses einzelne Körnchen, sondern es geht um die Frucht. Und wir wissen, dass wenn wir uns die Pflanzen anschauen, die dann Frucht bringen, dass es viel, viel, viel mehr ist als das, was gesät worden ist. Jesus ist das Samenkorn. Und was ist die Frucht? Das wissen wir natürlich. Denn die sitzt ja hier. Jeder Einzelne, der erlöst ist durch Jesu Tod und Auferstehung, ist Frucht. Jeder Einzelne, der mit Jesus unterwegs ist, ist die Frucht. Wir als Erlöste und Begnadigte. Viel Frucht. Oh ja. Ich glaube, niemand kann es in Zahlen ermessen, wie viele Menschen seit Jesu Tod und Auferstehung gerettet worden sind. Sehr viel Frucht. Und so ein Samenkörnchen ist klein, regelrecht unbedeutend. Und auch Jesus war klein und unbedeutend, menschlich betrachtet. Irgendein Wanderprediger in einer abgelegenen, aufsässigen römischen Provinz, der irgendwann mal ans Kreuz geschlagen wurde. Eine Fußnote am Rande der Geschichte. Völlig unbedeutend. Aber dieses Samenkorn, dieses eine kleine, winzige Samenkorn, hat all diese unvorstellbar reichhaltige Frucht hervorgebracht. Und ich glaube, wenn Jesus solche Bilder verwendet, dann hat es ganz viel auch mit uns zu tun. Ich glaube, auch wir können so ein Körnchen sein. Ich glaube nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass wir zu Jesu Werk noch was dazu tun können oder müssen. Nein, auf gar keinen Fall. Jesus hat uns erlöst und er ist der Erlöser. Aber der Text geht ja noch weiter. Auch wir sollen Frucht bringen. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Das ist auch eine sehr bekannte Stelle. Ich glaube, insgesamt sind diese Verse sehr bekannt. Und ich glaube, dass gerade dieser 25. Vers nicht sehr beliebt ist. Denn wer hat denn sein Leben nicht lieb? Natürlich haben wir unser Leben lieb. Und hier müssen wir dann wieder ein bisschen tiefer graben. Hier stehen zwei verschiedene Worte für Leben. Es geht einmal um die menschliche, um die weltliche Form des Lebens, die sich darum dreht, was wir essen, was wir anziehen, was wir gerne tun, was uns vielleicht auch beschwert, was uns vielleicht Sorgen macht. Das hat eine andere Qualität als das Leben, um das es Jesus geht, das ewige Leben. Ja, das eine ist das, was wir hier auf der Welt sehen. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn wir unser Leben wegwerfen würden, weil wir es buchstäblich hassen, so wie wir uns hassen vorstellen. Ich glaube, dann wird es schwierig, wirklich Frucht zu sein, Frucht zu bringen, Samen zu sein. Es geht darum, dass wir das Leben hier auf dieser Welt nicht mehr lieben dürfen als das, was da noch kommt, als das, was Jesus uns geben möchte. Es geht um das Leben, das ewige, das göttliche Leben, was Jesus von Anfang an hat. Im Johannesevangelium ist davon die Rede, dass das Leben in Jesus von Anfang an war. Und dieses Leben, das will er mit uns teilen. Die Frucht ist dieses Leben. Alles andere, also unser Leben hier auf der Welt, unser tägliches, nun ja, manchmal darum ringen, irgendwie über die Runden zu kommen und das Leben irgendwie zu bewältigen, das ist nur an zweiter Stelle. Das ist nur an zweiter Stelle hinter dem Christus zu dienen. Denn wir sollen ihm nachfolgen. sagt er hier, wir sollen ihm nachfolgen, wenn wir ihm dienen wollen. Nun, über das Wort alleine Nachfolge gibt es ganze Bücher, was das bedeutet. Jesus geht voran und wir folgen. Wir machen es ihm nach. Das klingt ja ganz einfach. Und gerade im Alltag erleben wir, wie schwer das ist. Es gibt diese tollen Armbänder. Was würde Jesus tun? What would Jesus do? Ja, schöne Erinnerung. Aber manchmal reicht es nicht. Denn in der Bibel haben wir keine 1:1 Gebrauchsanweisung. Was soll ich tun, wenn? Ich kann nicht einfach nachschauen, zum Beispiel, wie ich mit meinem Handykonsum umgehe. Jesus hat nichts zu Handys gesagt. Logisch. Es macht Arbeit, Jesus nachzufolgen. Und es macht Arbeit, ihm zu dienen. Jesus hat vorgemacht, wie man dient. Wie niemand sonst hat er das gezeigt, was es heißt, zu dienen. Zum Beispiel bei der Fußwaschung. Und da sagt er es seinen Jüngern ganz genau. Ihr sollt euch einander dienen. Und ihr sollt euch gegenseitig immer mehr ehren als euch selbst. Ja, es geht um Dienen, es geht um Loslassen, es geht um auch Verlieren. Aber es ist uns eine wunderbare Belohnung versprochen. Jesus sagt, dass sein Vater die ehren wird, die Jesus dienen. Und wir wissen, von welchem Vater er hier spricht. Gott selbst wird uns ehren, wenn wir ihm dienen. Ich weiß nicht, wie das im Einzelnen aussehen wird. Aber wenn ich mir vorstelle, dass der, der das Universum geschaffen hat, der alles bewirkt, alles, jeden einzelnen Atemzug, den wir tun, ermöglicht und überhaupt erst ins Leben gerufen hat, wenn der uns ehrt, dann muss das etwas unvorstellbar Großartiges sein. Und nach dieser Aussicht tut Jesus etwas, was er manchmal tut. Er lässt in seine Seele blicken, die erschüttert ist, die erschrickt, weil er genau weiß, was kommt. Weil er weiß, jetzt kommt Karfreitag. Jetzt ist die Stunde gekommen und er würde am liebsten seinen Vater bitten, ihn da rauszuholen. Und das ist menschlich total verständlich. Niemand von uns würde das anders empfinden, bin ich absolut überzeugt. Aber er wusste genau, das ist der Grund, warum ich überhaupt hier bin. Das ist der Grund, warum ich geboren wurde, warum ich gelebt habe, warum ich all diese Wunder getan habe, warum ich den Jüngern meine Lehre weitergegeben habe. Darum bin ich gekommen. Und er bittet eben nicht darum, dass er verschont wird, denn dann wäre es vergeblich gewesen. Sondern wie auch im Vater unser oder an anderen Stellen bittet er darum, dass Gott seinen Namen verherrlicht. Vater, verherrliche deinen Namen. Und dann passiert etwas Großartiges, was die Umstehenden nicht verstehen, wenn wir dann weiterlesen. Das ist echt faszinierend, finde ich. Gott antwortet ihm hörbar: Ich habe ihn verherrlicht. Und will ihn wieder verherrlichen. Ich bin noch nicht am Ende, ich bin noch nicht fertig. Das geht weiter hier auf der Erde. Ich werde ihn wiederum verherrlichen. Und das ist das Ziel. Die Verherrlichung Gottes. Gottes Ehre. Was heißt denn Herrlichkeit? Was heißt Herrlichkeit? Was stellt ihr euch darunter vor? Einfach mal wild rein.
Atemberaubend schön.
Ganz anders als das, was wir kennen.
Okay, ganz anders als das, was wir kennen. Herrlichkeit ist einmal, ich denke, ja, anders und vor allem unvorstellbar für uns, was Gott, wie Gott ist. Gottes Ehre, Macht, Herrlichkeit, Erhabenheit als Schöpfer und Erhalter und Ewiger. Aber Herrlichkeit ist das, was all das, wie Gott ist, was wir niemals erfassen können, auch sichtbar macht. Wir können Gott nicht sehen. Wir können Gott nicht anfassen. Gott muss sich selbst uns zeigen. Und das hat er getan. In der Bibel, in der Geschichte unserer Welt, unserer Menschheit, hat er sich immer wieder gezeigt und hat immer wieder auch Herrlichkeit gezeigt. Zum Beispiel, das ist uns sicher sehr bekannt, dem Volk Gottes in Wolke und Feuer, um sie zu führen. Die Verklärung Jesu auf dem Berg, Teil der Herrlichkeit. Jesus bittet hier, dass Gott seine Herrlichkeit zeigt, und das tut er. Das tut er jeden Tag, dadurch, dass wir hier überhaupt uns treffen können, als Gemeinde. Denn seine Herrlichkeit hat er gezeigt genau da. Genau da, am Kreuz. Dort wurde Jesus verherrlicht, dort wurde das gezeigt, was Jesus ist. Das haben wir vorhin gesungen. Das makellose Opferlamm Gottes. Verherrlicht heißt nicht, dass ihm Herrlichkeit gegeben wird. Jesus war Gottes Sohn. Jesus ist Gottes Sohn. Verherrlicht heißt, dass diese Herrlichkeit sichtbar wird. Das, was er sowieso hat. Diese unglaubliche Heiligkeit und Größe und Macht, dass die sichtbar wird. Tod, Auferstehung, Himmelfahrt. Ultimativer Beweis dessen, wie Gott ist. Die Verherrlichung. Und daran dürfen wir Anteil haben. Das dürfen wir feiern. Und das können wir nur dankbar annehmen. Wir dürfen Teil davon sein, wenn wir ihm dienen und ihm nachfolgen, so wird uns Ehre zuteil. Von diesem großartigen Gott. Wir sind Teil dieser Geschichte. Dafür können wir nur dankbar sein und ich freue mich jedes Jahr unglaublich auf Ostern, weil dort wir das, was wir glauben, so bewusst feiern. Ich möchte zum Abschluss mit uns beten. Großer Gott, wir wollen dir Danke sagen, dass du herrlich bist und dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast darüber, wer du bist und wie du bist. Danke, dass du dich offenbarst, dass du uns deine Herrlichkeit zeigst, jeden Tag und ganz besonders am Kreuz von Golgatha. Herr, wir wollen dir die Ehre geben und wollen dir danken dafür, dass wir Teil dieser Herrlichkeit, dieser Gnade, dieser unendlichen Liebe sein dürfen. Und wir bitten dich, dass wir durch deine Gnade Samenkörner sein dürfen, die Frucht bringen. Amen.